Grüezi miteinander und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich natürlich sehr gefreut. Alle guten Dinge sind drei und so hoffe ich, dass ich jetzt im dritten Vortrag wirklich etwas Gutes Ihnen mitbringe. Wunderbar, 20 Jahre einen gemeinsamen Weg zu feiern. Ein Weg, der sich geöffnet hat in diesen Jahren. Und es ist für mich eine Freude, da dabei zu sein und mich eben auch mit auf den Weg zu denken mit Ihrer Gruppe, mit allen Menschen, die mit euch in Verbindung sind. Ich möchte zu euch reden über meine Gedanken, die ich jetzt habe, zum Thema Stille, Präsenz und Leben. Es ist so eine Grundessenz, die einfach mitklingt in meinem Arbeiten, in meinem Wirken und natürlich jetzt auch im dankbaren Zurückschauen auf 46 Jahre Arbeit, Berufsweg, der mich sehr erfüllt hat und mich glücklich eben am Schluss von dieser grossen Zeit gebracht hat. Aber ihr könnt euch vorstellen, mit dem höre ich natürlich nicht auf, sondern ich stelle mir sich vor, es ist wie ein Regenbogen, die Zeit vom offiziellen Berufsleben. Und am Schluss, wenn dann der Regenbogen auf den Boden kommt, dort ist ja ein Schatz verborgen. Und dort bin ich jetzt. Und von dem Schatz aus geht wieder ein neuer Regenbogen los. Und auf Italienisch sagt man «età libera», das freie Alter. Und so möchte ich das wirklich auch leben. Ich hatte in jungen Jahren das Glück, Krishnamurti zu hören, in Gstaad, bei seinen Vorlesungen. Und dort ist das Thema Freiheit und Verantwortung ein ganz grosses Thema gewesen. Und seine Worte sind mir unvergesslich geblieben in meiner Arbeit und auch in meiner Tätigkeit als Leiter von dem Stillehaus. Wirklich immer wieder die Räume der Freiheit zu entdecken, drin hineinzustehen und sich wirklich in einer Freiheit zu bewegen. Das heisst, auch immer wieder Konditionierungen, ob man sie wollen oder ob sie einfach gekommen sind, immer wieder erkennen und in Frage stellen, um wirklich am Puls vom Leben dran zu sein und nicht nur irgendwie ein Konstrukt oder eine Theorie oder einfach eine Vision, die gerade angenehm ist, das Leben vom Leben, sondern am Puls vom Leben zu sein. Das Haus von der Stille ist in der Toskana, wo ich seit 30 Jahren lebe. Es ist eine Gemeinschaft, eine katholische Gemeinschaft, Romena heisst die. Wenn ihr einmal auf der Webseite schaut, romena.it, das ist die grössere Kirche, das ist eine wunderschöne romanische Kirche. Und da hat sich eine schöne Bewegung gegeben vor 30 Jahren um Don Luigi Verdi herum. Und ich habe zu dieser Gründergruppe gehört und ich habe immer in den Bergen, etwa eine halbe Stunde von Romena weg, in Cuorle, das ist ganz ein kleiner Ort, auf einem Hügel oben am Prato Magno, habe ich die Aktivität geleitet. Das heisst, es sind alles Aktivitäten im Zusammenhang mit Natur und Spiritualität, Begegnung, Stille, elementare Arbeit. Und wir haben seit 2005 Kirche und ein Bauernhaus dazu und das Kirchengemeindehaus übernommen. Das war im Zusammenfallen gewesen und wir haben das einfach wieder aufgebaut. Ich habe, weil ich in diesem Dorf gelebt habe, ich gemerkt, dass das jetzt einfach am Ende zugeht mit diesen Häusern, mit dieser Kirche. Wenn wir jetzt nichts machen, ist sie am Boden und dann wird kaum jemand dann das Geld in die Hand nehmen, wieder aufzubauen. Und hat dann unserem Pfarrer gesagt, Gigi, da könnten wir jetzt unser Eremo machen, also unsere Einsiedelei oder das Haus von der Stille, das Retretenhaus. Und er hat gesagt, Wolfgang, das ist eine super Idee, mach das du. Und es hat eigentlich wie ein Witz getönt, aber wir haben es wirklich ernst gemeint. Wir haben einen Traum gehabt, nicht viel mehr als der Traum. Und wir haben das umgesetzt und es hat einen wunderbaren Weg daraus gegeben, der zu sehr vielen geführt hat. Und ich möchte aus dieser 15-jährigen Erfahrung heraus, aus dem Haus der Stille von Rumänien, ein bisschen nachdenken und meine Gedanken äußern zu diesen wunderbaren Grundessenzen Stille, Präsenz und das Leben. Wir schauen mal ein Foto an. Elias, wenn ich dich bitte, die erste Foto zu zeigen. Von Cuorle, dass ihr ein bisschen eine Idee habt und ich erzähle ihnen ein bisschen, was dort so läuft, dass wir eine Idee haben, in welchem Kontext das ist. Cuorle ist ein kleines Dorf. Es sind jetzt noch 18 Leute, die dort wohnen. Wir haben also mehr Hühner und Küngel als Menschen. Und wir sind am Ende der Strasse, wir sind am Ende der kultivierten Felder. Von dort an fährt einfach das Buschland an und der Wald Prato Magno. Und auf dieser Grenze ist das Haus. Es ist eine tausendjährige Anlage, also alt, Steinhäuser, einfach. Und das zweite Bild, in diesem Haus da kommen viele Menschen und kommen auch viele junge Leute. Da kommen auch Pfadis mit ihren Zelten und wir haben Begegnungen. Menschen kommen aus ganz Italien, zum Teil aus der Schweiz, zum Teil aus Deutschland, aber vor allem aus Italien. Es kommen viele Erwachsene, es kommen Familien mit Kindern, wenn wir Familienaktivität haben. Und es kommen auch Pfadis, Pfadileiter oder eben Pfadigruppen mit den Zelten. Und alle, die da kommen, kommen für eine Begegnung. Bringen das Thema mit und ich setze mich zusammen mit den Leuten, mit den Volontären, die helfen, mich mit dem Thema auseinander. Und wir versuchen einfach ein Erlebnis, eine Erfahrung zu kreieren für die Menschen. In Quorle erlebt man etwas. In Quorle lebt man, erlebt man, teilt man das Leben miteinander. In Quorle gibt es schon einmal einen theoretischen Input. Es gibt schon ab und zu eine kleine Rede oder eben Studien, die wir machen. Aber vor allem eigentlich, es ist ein Ort, wo man lernt durch miteinander leben, durch Erleben, durch wirklich an dem Puls von dem Leben teilzunehmen, ganz praktisch. Das heisst auch, entra di aspettavamo, komm rein, wir haben auf dich gewartet. Komm rein, nimm teil, nimm deinen Platz ein, tritt ein und mach mit. Und das Leben ist eigentlich immer ein provisorisches Leben. Es gibt ein paar Sachen, die einfach zur Form des Lebens von Quorle gehören. Früh am Morgen aufstehen zum Beispiel und als erstes in der Stille im Wald gehen. Im Wald machen wir einen Spaziergang morgen eine Stunde und bewundern einfach die Schöpfung in der Stille als erstes. Und dann geht man zum Morgen und so weiter. Es gibt eine gewisse Form, die einfach ist, ob es eine stille Woche ist oder eine Gemeinschaftswoche oder ob es eben ein Pfadicamp ist. Die Form ist immer die gleiche und die Form, die wirkt. Und die Form ermöglicht ganz viele Räume, die eben sich dürfen füllen. Es ist die Schale, die wir gehört haben. Wenn ich mich frage, wie tönt Quorle, dann würde ich eigentlich am liebsten sagen, sie tönt wie die Musik von Miguel. Essentiell. Die Stille hört man zwischen den Noten. Einmal nimmt sie einen mit, einmal lässt sie einen tanzen und hüpfen. Wir haben auch Fest um vier, es gibt ein Quorle-Fest. Und dann führt sie einem aber auch in die Stille. Und es ist ein Klang, eine Musik, wie eben der Klang von Miguel, wo immer treu sind am Essentiellen, am Einfachen. Ihr habt gehört, die Musik von der Gitarre hat keinen Schnickschnack, nichts, kein Franzeln, nichts, einfach gerade und ganz wahr. Und das versuche ich zu leben in Quorle. Einfachheit, eine gewisse Reinheit einfach, essentiell, ohne Firlifanz, aber alles, alles, und ich sage es immer auch zu denen, die mitarbeiten, jeder Ort verdient die gleiche Aufmerksamkeit. Alles ist im Raum von einer Aufmerksamkeit, eben von einer Pflege. Sich darum kümmern. Aus der Idee heraus, alles, was ich empfange, ist eigentlich etwas Heiliges. Und alles, was ich mache, drückt mein Heilige vom Moment aus. Und aus dieser Präsenz aus, also im Heiligen, durchs Empfangen im Heiligen, durchs Machen, aus, möchte ich den Raum bewohnen und beleben. Und das heisst auch öffnen. So ist der Klang von Quorle neben den vielen Vögeln und der Stille, die man immer hört, eben eigentlich wie die Musik von Miguel. Es ist wunderbar, wenn der Ort das ausdrückt, wo auch der Unterricht ist, das, was man möchte lernen und teilen miteinander. Das nächste Bild, Quorle ein bisschen von oben. Wir haben das Privileg, ein bisschen auf einem Hügel oben zu wohnen. Es ist nicht so ein weicher Hügel, wie wir uns vorstellen, von der Ferien Toskana rund um Siena herum. Wir sind im Apennin, da ist es ein bisschen Rauch, aber doch, wir sind oben und wir sehen runter. Und die Position, ein bisschen oben dran sein, ein bisschen eine eremitische Perspektive haben, wo man ein bisschen von oben runter schaut. Das heisst, ein Bewusstsein kann entwickeln, das Vereinigen tut. Das kann einem helfen, kann auch eine Metapher sein. Ab und zu machen wir einen Schritt zurück oder vollziehe die Abkehr von deinem alltäglichen Leben. Steig aus dem Pfad, wo du immer drin bist. Steig aus, geh ein bisschen rauf, um oben runterzuschauen, dass man aufs Ganze runterschaut. Es ist wie wenn ihr auf einen Berg geht und ins Tal runterschaut. Schön, wenn man diese Position im Leben haben kann. Ab und zu mal ein bisschen von oben runter aufs Leben schaut. Ein bisschen mit einer Distanz und vor allem, wo man das Ganze sieht und nicht nur einen Bruchteil oder einen Teil davon. So sind wir auch auf dem Hügel oben. Ich sage es oft dann, heute ist der Tag, wo ihr wieder abreist. Ihr geht ins Tal runter. Es ist mir bewusst, im Tal unten läuft wieder ganz viel, kommt auf euch zu. Aber erinnert euch daran, was ihr da gelebt habt, ist nicht ein Märchen. Es ist nicht ein Traum, auch wenn es märchenhaft ist und wie ein Traum einem vorkommt. Es ist Realität. Was wir in der Stille erfahren, das ist nicht eine Unterhaltung. Das ist nicht irgendwie eine Idee. Das ist eine Wahrheit. Und diese Wahrheit, nehmen wir sie ernst, tragen sie mit ins Leben, wo ich nicht den Anspruch habe, dass es still ist, wie der Einsiedelei. Ich habe nicht den Anspruch, dass es still ist wie im Wald. Nein, das Leben ist gemacht von allem. Aber ich kehre zurück ins Leben mit der Erfahrung der Stille, mit der Gewissheit, ich habe mich auf den Weg gemacht, sie zu suchen. Ich habe mich geübt, sie zu finden. Ich habe Gnade gehabt, ein bisschen in der Stille zu bleiben. Und ich habe sie wieder gehen lassen, weil man kann sie ja nicht heben. Es ist eben auch der Raum, den ich nur bewohnen kann und der dann wieder geht. Aber ich habe Gewissheit. Ich habe einen Schritt auf die Stille gemacht und ich werde das nächste Mal die Stille wieder eher finden. Und ich kann sicher sein, ich werde sie erkennen, wenn sie da ist. Und ich werde in dieser Stille, oder es ist eigentlich schön, wenn man denkt, es ist eigentlich wie ein Bekannter, ich werde mit einem Bekannten können ein bisschen zusammen sein, um dann wieder loszulassen und mich mit dem, was ich in der Stille erfahren habe, zu nähren. Das ist so noch meine Idee und das wollen wir dort leben. Jetzt noch die letzte Foto. Die vierte Foto von Quarle mit dem Krisibaum, mit dem Schnee. In der Toskana hat es auch Schnee. Der Winter kommt jetzt. Wenn ich zurückkomme, nach 13 Jahren, gehen wir jetzt dieses Jahr nicht auf Afrika arbeiten, weil wegen dem Covid ist das jetzt alles schwierig. Also bleibe ich daheim und werde den Winter wieder in Quarle leben. Sonst bin ich immer 2,5-3 Monate fort, wenn das RMO eben zu ist. Im Winter hat es Schnee, es ist kalt, es ist ein uraltes Haus, wo man kaum heizen kann. Dann ist sogar Quarle in der Stille. Und ich denke, es tut uns und den Leuten, die nach Quarle kommen, gut, wenn der Ort einmal auch in die Lethargie geht, einfach einmal zumacht. Im Winterschlaf und Stille einfach da ist und alles ist ruhig, alles ist unbewegt. Nur die Natur, die Schöpfung wirkt und Stille wirkt weiter. Der Ort, eben Quarle, ist eigentlich am Ende der Welt, ist am Ende der Straße, ist eigentlich am Ende seines Werdegangs, ist seit 1970 verlassen gewesen. Es hat ab und zu mal eine Gruppe gegeben, die irgendeine Technoparty dort gefeiert hat oder irgendeine Gruppe, die gemeint hat, sie könnten dann können Ferien machen dort oder so mit ihrer Kirchengemeinde oder so, aber dann ist der Aufwand so gross gewesen, dass es eben nicht gemacht war. Also es war eigentlich am Ende von seinem Weg gewesen und durch die Intuition, die wir hatten, hat das wieder einfach wieder Aufschwung bekommen. Es war ein Aufbruch gewesen. Und wir haben wieder aufgebaut und in dieser eigentlich kurzen Zeit, 15 Jahre, das ist noch wenige Jahre, ist ein ganzes intensives Leben zurückgekommen nach Quarle. Und das finde ich, ist ein wunderbares Zeichen und an dem hebe ich mich fest, das ist für mich eine Grundlage, das hilft mir zu glühen im Leben. Wie schnell kommt das Leben wieder zurück? Wie schnell kommt das Leben wieder zurück, wenn es gewünscht ist und wenn wir wirklich auf das Leben zugehen? Quarle ist heute ein Hotspot für Stille. Ist ein Hotspot für Begegnung und ist ein Hotspot für ein Leben, wo man kann in Einfachheit, wirklicher Einfachheit, Gemeinschaft, ausgerichtet auf eine Ganzheit leben, wo man miteinander ein Stückchen Leben teilt, das Wochenende, eine Woche, manchmal zwei Wochen, durch das lernt und das, was er erlebt hat, zurücknimmt in sein eigenes Leben. Und ich wünsche mir, dass Quorle wie andere Werke, wie andere Institutionen, Bewegungen, eben wie auch Ars Vitae, ein Superspreader sind für eine humane Ethik, die uns alle Grenzen überschreiten lässt und uns wirklich das Gefühl gibt und auch das Erleben, wir gehören alle zu einer einzigen Familie, und es ist die Familie, es ist die Menschheit. Wir gehören alle zu dieser grossen Familie. Und was wir miteinander machen, ist wichtig für jeden. Und dass der Beitrag von jedem, auch wenn der noch so klein ist, wichtig ist in dieser Menschenfamilie. Darum ist mir auch sehr wichtig in dieser heutigen Zeit, dass wir uns das erinnern und dass wir üben und dass wir immer wieder aufmachen, dass wir wieder in den Raum der Freiheit hineinkommen, dass wir nicht in dieser Unfreiheit zu denken, es geht nur um uns da, vielleicht um uns in der Stadt oder um uns in der Schweiz oder um uns in Europa, dass wir nicht in die Unfreiheit fallen, so klein zu denken, sondern dass wir zuversichtlich sind, gewiss sind und eben mit einem Gemeinschaftssinn leben und handeln, wissen darum, was ich da mache, hat einen Einfluss auf die anderen und auch auf die ganze Welt. Und was ich mir leiste, ist irgendwie in einem Verhältnis zu anderen. Und es soll in einer horizontalen Bewegung sich entwickeln. Das heisst, was ich mir leisten soll, soll einen positiven Effekt auch auf die anderen haben. Das heisst zum Beispiel auch auf die Ärmsten. Ich bin im Moment sehr besorgt. Und erschreckt auch, wenn ich sehe, dass unsere Bemühungen, zum Beispiel jetzt um Pandemie zu bekämpfen, in dieser Zeit wenige ultrareich gemacht hat. Alle vom Internet, Business, Amazon und so weiter. Die haben schon Milliarden und haben in dieser Zeit 30% zugelegt. Dass in dieser gleichen Zeit, 6 Monate nur, 250 Millionen Kinder zusätzlich in Armut abgerutscht sind. Zusätzlich zu dieser Milliarde Kind. Das sind alles meine Geschwister. Ich kann mir vorstellen, dass mich das nicht in Ruhe einfach sitzen lässt. Dass 115 Millionen Leute, Erwachsene, in extreme Armut abgefallen sind in dieser Zeit. Extreme Armut heisst, dass ich heute nicht weiss, was ich morgen esse. Dass es ganz sicher kein Gesundheitssystem gibt für mich. Dass ich kein fließendes Wasser habe und Strom. Das heisst das. Und ihr seht, wie wichtig ist, dass wir im Kleinen und im Grossen wirklich Gemeinschaftssinn nähren, pflegen und alles machen, um uns in dieser horizontalen Entwicklung zu begehen. So ist Quorle, denkt immer auch als ein Gemeinschaftsort. Es gibt niemanden, der nicht kommen kann. Und es ist auch nicht so, dass nur jemand kommen kann, weil er jetzt schon einen ersten Kurs gemacht hat und einen zweiten und einen dritten. Es gibt keine Karriere, die man machen kann in Rumänien. Das finde ich wunderbar. Ich bin seit 30 Jahren dabei. Ich habe keinen Zettel, der draufsteht, dass ich da je etwas irgendwie, dass ich dabei bin, dass ich ein Mitglied bin oder dass ich einen Mitgliederbetrag gezahlt habe oder nicht. Das gibt es gar nicht. Das Einzige, man kann sich durch seine Hinwendung, durch einfach die Liebe zu dieser Sache, kann man sich binden durch Partizipation. Und so ist das in Quorle auch. Der einzige Limit, den wir haben, ist, dass wir kein Bett frei haben. Wenn die Betten voll sind, dann sind sie voll. Und so ist es ein offener Ort, der einlädt zur Gemeinschaft und wo das Gemeinschaftliche im Vordergrund ist. Natürlich, wo die Einzigartigkeit von jedem natürlich willkommen ist, aber das Gemeinschaftliche ist im Vordergrund. Das ist auch eine Herausforderung. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, ich muss den Leuten ein bisschen näher kommen und ihnen ein bisschen helfen, ein bisschen einsteigen, weil so ein einfacher Ort mit mehreren Zimmern, die Bäder werden miteinander teilt, man kocht miteinander, man wäscht miteinander ab, man teilt die elementaren Arbeiten wie Putzen und im Garten arbeiten und so. Das ist heutzutage nicht mehr für alle Leute selbstverständlich. Es gibt Leute, die sagen, ja, das kann ich schon, aber ich muss eine eigene Zelle haben mit dem Badzimmer und dann sollte ich noch so und so essen und so. Und da habe ich eine Zeit lang gedacht, ich soll entgegengehen. Und da habe ich das gemacht und da habe ich aber merken, nach zwei Jahren, wenn ich das mache, werde ich untreu dem, was das Wesen ist von der Sache. Und das ist eben in die Stille gehen, in die Einfachheit gehen, präsent sein und wahrnehmen das, was wirklich ist und sich entblößen, befreien, entäussern von all dem, was einfach too much ist, was uns so fernhält vom Puls vom Leben. Also habe ich umgekehrt und gesagt, du, das gibt es alles nicht bei uns. Du musst es wirklich wählen. Und wenn du das wirklich willst, komm, einfach, essentiell, in Gemeinschaft leben, mit der elementaren Arbeit dich beschäftigen, dann kannst du ganz viel mit heimnehmen. Und wenn du das jetzt noch nicht willst, sei zuversichtlich, warte, bis der Moment stimmt, dann ist es gut. Und ich habe gemerkt, dass das den Leuten wahnsinnig geholfen hat. 9 von 10 haben gesagt, ich komme. Sie haben es nur müssen hören. Und dann habe ich gemerkt, das ist wichtig, dass wir so treu sind an dem, wo wir wirklich sein wollen. Und Quorle, ich versuche das so zu machen. Und wir haben nicht weniger Leute wegen dem. Wir haben eher sogar mehr. Und eben, ich habe mich dafür entschieden, dass unser Ohr nicht wächst. Ich bin ein treuer Mitgestalter von der Dekrescita, vom eigentlich nach Abwachsen. Ich möchte an Qualität vom Leben wachsen, nicht an Fülle, nicht an Zahlen. Oder? Wir könnten schon noch ein Haus kaufen im Dorf oder noch ein zweites. Manchmal denke ich, wir könnten es machen wie ein Dessert. Die haben das halbe Dorf aufgebaut, weil dort niemand war. Aufkaufen. Nein, wollen wir nicht machen. Wir wollen einfach der Ort sein. Aber in dem Rahmen, also eine selbstbewusste, selbstbestimmte, selbstentschiedene Begrenzung geben. Wir wollen innerhalb dieser Grenzen wirklich leben und aufgehen und uns eben mit dem grossen Raum verbinden, der uns über alle Grenzen heraus verbindet. Das ist meine Idee. Der Musiker Rumi sagt uns ja auch, tritt ein in den Raum, der über Konflikt ist, der über verschiedene Gedanken ist, tritt in den Raum ein, der überhaupt unserer Grenzen ist. In den Raum, wo du immer verbunden bist mit den anderen. Das ist der Raum und gerade die selbstbestimmte Begrenzung im Sinne eben, wir wollen nicht grösser werden, weil wir Erfolg haben. Wir wollen nicht mehr Häuser und Betten haben und mehr Events kreieren. Nein, wir sind einfach das, was wir sind. Innerhalb dem Raum wollen wir aber eben weiter werden. Qualität, Begegnung. Und es ist klar, jeder, der kommt, kommt an, ist da, macht eine Erfahrung, endet seine Tage wieder, packt seinen Rucksack und geht wieder ins Leben. Das ist die Idee. Und das ist ja die Idee von einer Einkehrstätte, dass man sich zurückzieht, eine Abkehr macht vom Alltäglichen und dann eintritt in ein neues Leben. Und durch die Erfahrung. Wir haben vorhin gehört bei einem Grußwort, das spricht mir sehr aus der Seele. Eigentlich arbeite ich in einer katholischen Institution. Und sie haben mich wollen. Und sie haben mich wollen. Und sie wollen mich nach wie vor. Und sie tun sich schwer, wenn sie hören, der Wolfgang geht jetzt in Pension. Und sie tun sich schwer, wenn ich sage, nach 30 Jahren, Don Luigi, jetzt musst du dir etwas überlegen. Meine nächste Aufgabe ist nämlich, Quorle zu übergeben, damit es weitergeht. Ich mache gerne weiter mit, aber ich möchte jetzt einfach mal das Zepter jemandem übergeben, dem Jüngeren, der dann das weiterträgt und auch in seiner Form. Sie machen es sich schwer. Sie haben aber jemanden genommen, der überhaupt keine theologische Bildung hat. Ich habe keine Bildung innerhalb des katholischen Systems. Ich bin weder Katechet noch Diakon. Nichts, nothing. Ich bin einfach Wolfgang Fasser, ein Mensch, der gelebt hat, der geschafft hat, der in die Stille gegangen ist, ein bisschen darüber nachgedacht hat, der etwas gelesen hat, mit Leuten geredet hat, der seine Fehler gemacht hat und dank denen hat können ein bisschen korrigieren und ein bisschen verwachen. Also nur einfach so. Und wir haben gesehen, das ist schon ganz viel. Das ist wirklich schon ganz viel. Um das Erleben und miteinander die Grundwerte, die wir tragen, zu erfahren, das ist noch viel wichtiger, als in einer Konferenz einen guten Vortrag zu hören. Natürlich ist ein guter Vortrag immer eine gute Inspiration. Oder ein Buch lesen, das ist eine wunderbare Inspiration. Soll das das sein? Und das dient mir ja auch. Aber ein Ort haben, wo mir ein Erlebnis ermöglicht, wo ich wirklich etwas erfahren kann, das außerhalb dem ist, was ich immer mache, das ist etwas ganz Wertvolles. Und darum denke ich, in einen Ort der Einkehr zu gehen, in ein Eremo, wie es in Italienisch heisst, das ist auch ein Schritt, den wir machen an eine Quelle. Das ist eine kreative Kraft, der ich mich aussetze. Und ich wünsche euch allen, ab und zu den Mut zu haben, zu sagen, so, und jetzt packe ich meinen Rucksack und los alles daheim. Und ich setze mich dieser Kraft, von der Stille, vom einfachen Leben, von der Gemeinschaft, von den elementaren Arbeiten aus. Ich setze mich dem aus und lasse das wirken. Und ich finde es wunderbar, wenn Johannes Tauler sagt, eben auf dem Weg zur Einkehr, das erste einfach die Abkehr. Steig aus deinem Pfad aus. Mach es wirklich. Geh nicht ins Haus der Stille und richte dich ein wie daheim, weil dann bist du nämlich gerade schon wieder daheim, dann musst du nämlich gar nicht gehen. Sondern steig wirklich aus. Ich sage den Leuten auch, ihr müsst das Bett nicht verschieben, es ist schon herangestellt. Lass dich auf die Form ein, die dir gegeben ist, und du wirst etwas Neues erleben. Solange ich suche, werde ich nur das finden, was ich schon kenne. Wenn ich mich aber einlasse auf die Form, die mir gegeben wird, ich kenne es nicht, ich lasse mich ein, dann werde ich Neues erfahren. Das ist die Herausforderung. Und so versuche ich, das Quorum zu leiten, in seiner Provisorietät, in dem Provisorischen, in dem Wandel, mit einer ganz einfachen Form, die einfach vorgegeben wird. Und der Rest wird durch Begegnung dann kreiert. Das ist eine kreative Kraft. Jetzt, was habe ich jetzt das Gefühl, hilft uns wirklich einzutauchen? Wenn ich jetzt denke an die Stille, und im Rahmen von Ars Vita ist sicher viel über die Stille schon geredet worden, ich würde einfach nur zwei, drei Sachen dazu sagen. Und da hätte ich jetzt gerne das nächste Bild, das Bild zum Thema Klarheit. Sich an der Stille aussetzen, eben sind jetzt bei uns zum Beispiel die Morgenstille vom 8. bis 12. Nachmittag vom 2 bis 6 und nachher Nachtstille vom 9 bis morgen um 10. Die Stille ist zum Beispiel auch eine digitale Stille. Ich habe gemerkt, heute ist das irrsinnig wichtig. Viel mehr Leute sind abhängig vom Handy, sind an einer Informationssucht verfallen, ohne es zu merken. Und sie fühlen sich und fühlen sich und fühlen sich, obwohl sie eigentlich alles schon wissen, denken, es sollte irgendwo doch noch etwas Neues geben. Oder wenn ich es letztens nicht gehört habe, dann fehlt mir etwas Wichtiges. Das sind die Symptome von der Informationssucht. Und dann ist der Griff zum Handy, zum Fernsehen etc. ist so automatisiert, dass wir am Leben vorbeileben. Sich gut informieren, finde ich sehr wichtig. Sich nicht nur durch Massenmedien informieren, die im jetzigen Moment den Leuten nicht unbedingt Sorge geben, sondern sich gut und kritisch informieren, denke ich, ist sehr wichtig. Aber auch noch zu leben, finde ich auch wichtig. Wenn ich nur noch durch eben Massenmedien, durchs Handy, durch WhatsApp, WhatsApp etc. leben. Wenn das einfach immer zwischen mir und dem Leben ist, dann fehlt etwas ganz Wichtiges. Und das ist einfach die Lebtung mit dem Sinnesfürleben. Oder wie sagen, die multisensorielle Erfahrung vom Leben über den Sinn erleben. Das ist so wahnsinnig wichtig. Wenn wir so viele Stunden am Handy hocken und da hineinschauen, dann fängt unser Hirn an, anders zu ticken. Das sagen uns Neurophysiologen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine anthroposophische Idee. Die Anthroposophen sagen es zum Glück, aber das sagen auch Neurowissenschaftler. Achtung, unser Hirn fängt anders an zu denken. Krishnamurti hat das in den 80er Jahren schon gesagt, durch die Einführung des Computers wird in mir anfangen, anders denken, das heisst anders fühlen, uns anders verknüpfen. Jetzt seht ihr, wie wichtig ist durch das, dass ich mich als Nächsten spüre, mit dem Du, mit dem Wir. Spüre, dass nicht nur weiss. Spüre, dass ich das wahrnehme. Und wie nehme ich das wahr? Indem man das Leben direkt miteinander teilt. Und nicht nur über digitale Medien. Darum, einen radikalen Standpunkt kann man das nicht einnehmen. Das hat auch keinen Sinn. Aber ich denke, eine sehr kritische Haltung gegenüber den digitalen Medien und eine Haltung rein, die gemeinschaftsfördernd sind, im Kleinen und im Grossen, das denke ich, ist sehr wichtig. Darum ist eine der Konditionen in Quarli, wir leben digital frei. Man stellt das Handy ab und am Abend um 6 bis um 6:30, dann öffnen wir das Fenster Richtung Welt und wer dann etwas muss machen muss, macht es dann. Und was denkt ihr, ist die Reaktion? Die meisten sind ganz entlastet und befreit. Wenige merken, dass sie es nicht aushalten und begegnen ganz nackt ihrer Sucht. Und sobald etwas durch eine Unfreiheit geschieht, weil man süchtig ist, ist es nicht mehr konstruktiv. Dann ist es gut, wenn man sich schmerzlich enttäuscht. Und merkt, ich habe eigentlich gedacht, dass ich im Griff dabei hat es mich im Griff. Und wenn wir wieder zurückkommen in ein selbstbestimmtes, sich informieren, selbstbestimmtes Orientieren, ein Orientieren, wo mir mich erweitert, wo mir reicher macht, wo mir auch Klarheit gibt. Darum, um in die Stille zu kommen und eben zur Klarheit vorzudringen, habe ich gemerkt, ist es heute wirklich wichtig, die eigene Art, wie wir uns informieren, wie wir das Handy brauchen, mit dem Handy steht einfach alles für Digitalkonsum, wie wir das brauchen und was das mit uns macht. Und der Versuch, einmal ein digitales Fasten zu machen, ist etwas Wunderbares und hilft uns, daran zu kommen. Die Stille macht ja nicht Entscheidungen. Die Stille, die kann uns zu einer Klarheit verhelfen. Klar wird es, es ist manchmal wunderbar, die Metapher, dass wenn wir ein trübes Wasser haben, dann müssen wir warten. Mit der Zeit geht das Sediment runter und dann wird es klar. Wenn wir in die Stille gehen, hat das ein bisschen etwas. Ich muss sagen, nach 4 Tagen ist es viel klarer. Am Anfang geht das Sediment nicht runter, sondern geht erst recht auf und es wird noch trüber, weil viele Gedanken kommen. Das ist ganz normal, wenn das stattfindet am ersten, zweiten Tag, dann weiss ich, wir sind auf der richtigen Spur. Um in die Stille zu gehen, ist etwas Zweites, was ich denke, ist sehr wichtig. Es ist vorher angesprochen worden mit dieser Schale. Ich habe auch eine grosse Schale im Garten aufgestellt. Wir haben dort eine Regenwasserzisterne und da hat es ein Loch, das dann in den Tank hineingeht. 5000 Liter, wo wir alles Regenwasser sammeln für den Garten. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ich nicht einfach so lassen, wegen den Kindern, die da sind, weil das ist natürlich eine gute Sache, das Loch aufzumachen, dann kriegt man noch ein bisschen Zisterne rein. Da haben wir einfach so einen Holztisch drüber gemacht und eine grosse, leere Schale. Schöne Tonschale. Und die sollen uns einladen, ein bisschen uns freier zu machen, die Schale, wo wir sind, ein bisschen zu leeren. Weil die meisten, die kommen, sind so voll. Sie sind so voll. Voll von allem. Voll von Gedanken über sich selber, voll über das Gedanken von den anderen, voll von Worten, voll von Ideen, voll von Ansprüchen, voll von weiss ich was. Wir sind oft so voll. Und dann kann man nicht einfach in die Stille denken, so, jetzt bin ich leer. Und Gottes Eingebung kommt daher. Nein, der erste Schritt ist ganz ein menschlicher Schritt. Ich muss mich einmal getrauen, ein bisschen leerer zu werden. Einfach ein bisschen von dieser Schale so rausschütten. Nicht mit dem Anspruch, leer zu sein. Ich habe gemerkt, ich muss den Leuten helfen, ich muss sie beschützen. Du versuch bitte nicht, leer zu sein. Versuch bitte nicht, die stille Woche wie ein Zen-Mönch zu leben, indem du auf dem Schämmerli sitzt und eine weisse Mauer anschaust. Wenn du so etwas willst, ist das ein unerreichbarer Anspruch. Und du wirst dich einfach hindern. Sondern probiere mal zu verlangsamen. Probeer ein bisschen ruhiger zu sein. Probeer mal eine Blume anzuschauen, 5 Minuten lang. Oder versuch dich einfach ein bisschen zu lehren, ein bisschen leerer zu werden. So dass das Leben reinkommen kann, dass auch die intime Stimme gehört werden kann. Martin Buber, ein Philosoph, der mich sehr inspiriert, sagt, Gott hat keinen Platz in dem, was schon voll ist von sich selber. Und das könnte man auch über das Leben sagen. Das Leben hat keinen Platz, wenn ich schon voll bin mit meinen Ideen, mit dem, was alles schon in mir rein ist. Darum, der Schritt auf die Stille hin, übers ein bisschen leerer werden. Und jeden Tag ein bisschen mehr. Bis dann so Gnadenmoment von der Leere eintreten, wo ich gar nichts damit machen muss. Eben so ergebnislos, sondern nur einfach staunen und sie bewohnen. Und Gewissheit bekommen, das gibt es auch für mich. Diese Momente sind Momente auch, wo etwas geschieht in mir rein. Das Tun durch nichts tun. Also mal aussteigen vom Handy der digitalen Welt, ein bisschen langsamer werden und sich ein bisschen einfach leerer machen, einfach ein bisschen abgeben, hilft einfach schon mal Platz machen, dass etwas reinkommen darf. Und das so ergebnisfreie Dasein, dass ich mich nicht bemühe, speziell, das ist ziemlich ein Garant, dass das Leben kommt. Also wenn ich mich aufs Finden einlasse und weniger dann aufs Suchen. Klarheit ist so wichtig zu schaffen. Und das Dritte, was ich möchte ansprechen, was viele Leute jetzt in dem halben Jahr mitgebracht haben, was ihnen so im Weg ist, ist die Unklarheit, ist die Verwirrung. Der heilige Benedikt in seinen Regeln schreibt ab und zu, man soll aufpassen, dass man nicht Angst und Verwirrung verbreitet. Er kommt in diesen Schriften immer wieder auf das zurück und wie recht hat er. Weil wenn man Angst verbreitet und verwirrt, hilft uns das nicht. Wenn wir verängstigt sind, wenn wir verwirrt sind, so sagen es auch wieder die Neurowissenschaftler, Gerald Hüther hat das zum Beispiel in einem Vortrag wunderschön gezeigt, wenn das anfängt, dominiert in uns rein, dann fährt unser Hirn auf eine spezielle Art an ticken. Und wir suchen und suchen und suchen, wir suchen nach Sicherheit, wir suchen nach Klarheit. Und diese Bewegung in uns innen ist bis zu einem gewissen Punkt gut und dann wird sie selbstständig und haltet uns ab. Darum, so viele Leute sind verwirrt heute. Und es ist so wichtig, dass wir zu den Klarheiten vordringen, die wir haben können. Ist mir schon klar, es kann nicht alles klar sein. Es ist nicht so einfach im Leben, dass alles klar ist. Aber es ist auch nicht das Leben, wenn alles ständig verwirrt ist oder das, was klar ist, bewusst noch dann wirr gemacht wird. Darum wiederum, wir müssen aufpassen, mit was wir uns beschäftigen. Wir müssen wirklich gut hinschauen, auch schauen, wie tut uns das. Wir müssen kritisch sein. Es ist heute nicht mehr so, dass man auf den Menschen schaut. Die Kommerzialisierung zum Beispiel von den Massenmedien, die schaut nicht darum, dass es mir gut geht, dass ich mich zuversichtlich fühle, dass ich mich sicher fühle, dass ich mich gut und sachlich informiert fühle. Sie schauen, dass sie viel Einschaltquote haben und dass die Werbung läuft. Das ist dann noch ein bisschen wichtiger. Darum müssen wir aufpassen, wir wissen das ja alles auch, ist in der Gesundheit auch so. In meinen 46 Jahren konnte ich wunderbar mitverfolgen, wie Therapie kommerzialisiert worden ist, wie auch Medizin kommerzialisiert worden ist, in einer Art, wie ich das vor 40 Jahren nicht einmal vorstellen konnte. Darum müssen wir heute auch aufpassen. Nicht jede Methode, die mir empfohlen wird, für Rückenweh, ist tatsächlich eine gute Methode. Sie tönt manchmal nur einfach gut, ist überhaupt nicht speziell. Und ich zahle ganz viel Geld dafür. Früher ist das anders gewesen? Da hat man den Eindruck gehabt, dass dann der Therapeut sich wirklich um einen kümmert und einem das Hilfe macht. Und so haben wir es gelernt. Und ich denke, es ist auch eine gute Sache. Darum, ich will nicht waffeln gegen die moderne Zeit, aber nur sagen, halt, wir müssen wach sein, präsent sein. Und wir dürfen nicht einfach naiv durchs Leben schaukeln. Es braucht mehr, das hat der Joshua Bösch einer von unseren Lehrern vom Roland von mir immer wieder gesagt, einfach aufwachen, nicht einfach naiv sein. Ja, also die Verwirrung, sich aus dieser Verwirrung raus entwirren. Entwirren ist ein ganz wichtiger Schritt, um in die Stille zu kommen. Das Entwirren. Klarheit. Und Stille wird uns helfen und sie wird Klarheit bringen. Und die Klarheit wird uns helfen, zu entscheiden. Das, denke ich, ist ein Geschenk, das die Stille geben kann. Und das verdienen wir, wenn wir uns der Stille aussetzen. Dieser etwas unbequeme Sache, dem Abenteuer auf die Stille zuzugehen und rein zu gehen, wir werden beschenkt mit einer Klarheit, die uns wird helfen. Der nächste Schritt, das wäre auch das nächste Foto, Reinheit. Es ist ein Begriff heute, wenn man von Reinheit redet, wo man sich fast nicht getraut zu sagen. Wieder unser Lehrer, der Joshua Bösch, Ikonenkünstler, ein Theophil, wie er sich genannt hat, der auch eine Zeit lang mitgeholfen hat in der Bewegung von Rumänien. Der Joshua hat sich bei seiner Ikonenarbeit immer an dem Prinzip von der Reinheit orientiert. Er hat ganz bewusst Metall, die sogenannt nicht rein sind, mit reinen verschmolzen. Und er ist dem Prozess nachgegangen, bis der rein war, bis es Eis war. Er hat eine Vollkommenheit gesucht und hat eigentlich sogenannt Unverbindbares hat verbunden. Die Stille kann uns helfen, in eine Reinheit zu kommen. Und da denke ich, wenn ich Reinheit denke, meine ich jetzt einmal zum Beispiel unsere Präsenz. Präsent sein, das heisst für mich ganz da sein, ganz wach sein. Das heisst für mich auch eins sein. Meine Präsenz schwächt sich, wenn ich nicht mehr eins bin. Joshua Bösch hat immer von der Allsamkeit gesprochen, oder auf Italienisch der Omnitudine, also in der Verbundenheit mit allem. Dann sind wir eins, die Allsamkeit suchen, das ist natürlich nicht etwas, was einfach so geschieht, wo wir uns darauf hin bewegen können, wie mit der Stille. Es ist ein Weg, es ist ein Entwicklungsweg. Das Einssein und eben die Präsenz zum Beispiel zu suchen, Gedanken und Wort eins werden lassen. Dass das, was ich denke, dass es das ist, was ich sage. Und dass das, was ich sage, ist wirklich das, was ich denke. Die Treue zu bekommen, die innere Treue, die Ehrlichkeit zu bekommen, die Wahrheit zu suchen und die Wahrheit auch den Mut haben, auszudrücken. Heute braucht das Mut. Es hat schon immer Mut gebraucht, aber erstaunlicherweise braucht es heute sogar noch ein bisschen mehr Mut. Sie haben sicher auch mitverfolgt. Toleranz für unterschiedliche Meinungen ist sehr geschwunden in den letzten 6 Monaten. Das ist ein Verlust, der mich sehr besorgt. Der Dialog unter andersdenkenden Menschen ist doch Grundlage vom Zusammensein. Ist doch Grundlage für eine Zukunft miteinander. Wie Martin Buber in einem ganz starken Satz einmal gesagt hat, und stellt euch vor, er als jüdischer Mensch in Israel sagt, die wahre Gemeinschaft ist der Sinai der Zukunft. Die wahre Gemeinschaft ist der heilige Berg der Zukunft. Und damit meint er natürlich nicht nur die Gemeinschaft der jüdischen Menschen, sondern er hat es wirklich gemeint, dort wo er war, in Israel, mit den Palästinensern, mit allen. Die wahre Gemeinschaft, das ist doch die Zukunft. Und so fährt doch das an zwischen mir und dir, zwischen mir und euch, zwischen mir und der Welt, in der ich lebe, dass wir uns frei fühlen, dass wir unsere Meinung sagen können, dass ich wahr bin, dass ich das sage, was ich meine, und dass ich auch vielleicht in meiner Meinungsunterschiedlichkeit zum anderen mindestens zugehört wird. Hoffentlich nicht bescholten oder hoffentlich nicht einfach degradiert. Ich finde es wunderbar, und das ist doch auch etwas, wo wir im gemeinschaftlichen Leben können üben, praktizieren und entwickeln. Und das gemeinschaftliche Leben fängt bei mir und dir an, bei mir und euch in einer Gruppe und so weiter. Dass wir können schlussendlich aneinander in die Augen schauen und sagen, gell, wir haben einen riesigen Unterschied miteinander. Aber wir sind eins, dass wir ganz unterschiedlich denken miteinander. Wenn wir da können sagen, jawohl, wir haben wirklich, wir sehen ein, wir haben einen grossen Unterschied und wir sind eins in dem, dann haben wir nämlich schon einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Es ist legitim, es ist frei, dass man unterschiedlich denkt. Darum, ihr seht, wie anspruchsvoll das schon ist, in die Präsenz zu kommen, dass das, was ich sage, das ist, was ich meine. Und jetzt der nächste Schritt. Dass das, was ich mache, ist das, was ich sage. Kohärenz könnte man dem sagen. Ich finde es fast ein technisches Wort. Für mich ist es Präsenz. Wenn ich das mache, was ich sage, und wenn ich das sage, was ich denke, und wenn ich das, was ich denke, sage und das, was ich sage, mache, wenn das eins wird, dann wird die Intention von meinem Dasein, von meinem Handeln, von meinem Wirken, von meinem Beitrag in der Gemeinschaft, dann wird das zu einer reinen Intention. Ich weiss, es ist heikel, das zu sagen. Es tönt vielleicht fast ein bisschen zu mega, ein bisschen too much. Und dennoch, es ist mir wichtig. Die Intention, aus der ich aus etwas mache, die Intention, mit der ich etwas mache, die Intention, aus der ich das Leben empfange, ist etwas ganz wichtig. Und eine möglichst reine Intention zu haben, ist so wichtig auch für den Erfolg. Wenn es in mir ganz gegensätzlich ist, was die Intention angeht, muss ich nicht erstaunt sein, wenn in meinem Agieren die Sache nicht funktioniert. Und wenn es immer wieder nicht funktioniert, muss ich nicht unbedingt eine bessere Methode entwickeln, sondern zurückgehen und in die Kontemplation gehen und die Intention, die ich habe, genauer anschauen. Das wäre die Arbeit, die mir die Stille hilft zu machen, in eine Reinheit zu kommen, was Präsenz angeht, das heisst auch, was Intention angeht. Die gute, gesunde Entschlossenheit zu entdecken, wachsen zu lassen, zu nähren, zu halten, die Entschlossenheit, die sich zeichnet durch zu sagen, was man denkt und zu machen, was man sagt. Die innere Treue und mit Mut hinstehen, davon ausgehen, wir sind eine Gemeinschaft und wir wollen das auch sein. Viele Menschen leiden heute, weil sie an einer Welt ausgesetzt sind, im Kleinen oder im Grossen, wo die Intention nicht mehr rein ist. Eben zum Beispiel, man würde doch eigentlich denken, ich meine jetzt nicht irgendjemand oder einfach alle oder so, einfach prinzipiell, wenn ich zum Doktor oder zum Therapeut gehe, dann lässt er mich an, dann nimmt er sich mir an, meine Krankheit, und hilft mir. Und wenn er das so denkt, und das so sagt und so macht, dann kommt es doch einfach gut. Ich denke mit grosser Ehrfurcht und Dankbarkeit an Herrn Professor Benedetti da von Basel, der immer wieder gesagt hat, dass in der Begegnung mit dem Kranken die menschliche Begegnung genauso wichtig ist wie die Begegnung auf der beruflichen Ebene. Wie die menschliche Akzeptanz voneinander so wichtig ist, dass es nachher gelingt in der Therapie. Er hat das so einfach und klar gesagt und gemeint und gemacht. Das ist ein wunderbares Beispiel. Das wäre jetzt für mich ein Beispiel, wo die Intention rein ist. Durch viele Entwicklungen heute sind viele Sachen, die man eigentlich grundsätzlich einfach eine klare Intention könnte haben, haben so doppelbödige Intentionen. Ich helfe dir, aber ich verdiene auch an dir. Wie kann ein Gesundheitswesen wirklich Gesundheit bringen, wenn es abhängig ist, dass es Kranke gibt? Das ist eine grundsätzliche Thematik. Ich will jetzt nicht das Gesundheitswesen einfach kritisieren. Ich bin nur sehr kritisch an der Kommerzialisierung des Gesundheitswesens gegenüber. Da bin ich sehr kritisch. Und aus der Arbeit in Afrika weiss ich ganz genau, wie einseitig die Erstweltländer sich entwickelt haben. Denken daran, in Afrika 90% der Leute haben keinen Zugang zur Chirurgie. Eine von 100 Geburten endet mit einem Toten. Das ist dann ganz anders da bei uns. Vor 3 Jahren hat man gehört, hat Herr Berset gesagt, 30% der Operationen seien nicht nötig, die gemacht werden in der Schweiz. Es ist überhaupt unerhört, dass das so ist. Und jetzt stellt euch mal vor, wie viel Geld das umsetzt und wo das Geld eigentlich noch könnte gebraucht werden. Und wenn ich jetzt denke, ich bin ja nicht nur Schweizer, ich bin ein Weltenbürger. Und meine Geschwister haben nie Zugang zu dem. Dann muss ich doch anders denken, eben horizontal. Darum die Intention. Und die Stille hilft uns, Intention herauszuschaffen, auch wenn es über den Umweg geht von einer ganzen, manchmal destabilisierenden Konfrontation, wo ich plötzlich merke, hey, ich bin ja unauthentisch, wie weiss ich was. Ich rede so und denke oder so. Oder das, was ich mache, ist nie das, was ich eigentlich davor rede. Diese Konfrontation, die kann destabilisierend sein. Aber wenn wir es von dem befreien können und einfach ein bisschen mehr Präsenz herausschaffen, dann ist das natürlich wertvoll für einen selber und für die anderen. Ein Schritt weiter, die nächste Foto, die Schöpfung. Die Stille, die Suche von der Stille in Quorle, die habe ich ganz bewusst als Erleben und als Leben in der Natur gebunden. Quorle ist ein wunderbarer Ort am Ende der Welt, am Ende der Straße. Es ist eine völlige Idylle. Wir leben mit ganz vielen wilden Tieren. Die Wildschweine, die durch den Garten laufen, der Fuchs, der am Abend bellt und der Uhu, der vorbeifliegt und, und. Es ist eine ganz idyllische, natürliche Welt. Sie ist so verlassen, es hat nur 500 Leute gehabt, alle Bauern, sind alle gegangen, wir sind nur 18. So ist ganz viel ist einfach wildes Land geworden, wo die Natur wieder macht, was sie will und wo auch die Tiere zum Glück wieder machen, was sie wollen. Und wir leben mit diesen Tieren. Ich sage immer, alle, die mit uns leben, das sind Mitbewohner. Da ist der Wolf dabei, das sind die Hirsche, das ist eben der Fuchs und der Falk, der kommt die Hunde holen. Die gehören alle dazu. Ich habe auch 5 grosse Steinhaufen gemacht mit den Leuten, die kommen. Das sind Schlangennester, die gehören auch dazu und wohnen auch mit. Das ist einfach die Realität. Und Natur, Begegnung mit der Natur, das wissen wir alle, das ist etwas, was uns transformieren kann. Die Natur hat ein enormes Potenzial. Und Natur ist unglaublich stark und regenerationsfreudig. Wir haben es im Lockdown gesehen. Ich habe einen Teil bei der Chantal verbracht, hier in Basel, während dem Lockdown. Und wir haben es immer wieder gesagt, das ist erstaunlich, wie das jetzt wirklich still ist. Natürlich war es ein bisschen still von der Leere der Leute. Es ist jetzt nicht etwas, wo man möchte, weiss ich, wie preisen. Aber es war schon eindrücklich, wie still es war und wie auch viele Wildvögel wieder ins Dorf gekommen sind. Also ins Quartier. Und da haben sie gesehen, die Natur hat sehr schnell regeneriert. Auch in Quorle, unglaublich die Regeneration, die man gesehen hat. Die Natur ist als erstes bereit, wieder Frieden zu machen in dem Krieg, der oben ist. In dem Krieg eben für die Zerstörung der Natur. Sie ist die erste, die bereit ist, wieder Frieden zu machen. Und mit einer unglaublichen Potenz das auch zeigt. Die Luftwerte in Mailand sind ja enorm besser in einer kurzen Zeit. Sie sind jetzt auch enorm schnell wieder verschlechtert. Und so sieht man, die Natur hat ein grosses Potenzial, sich der Natur aussetzen und nicht nur in der Natur leben, sondern mit der Natur leben. Das ist eine ganz starke kreative Kraft. Und das macht etwas mit uns. Und das kann uns helfen. Das Erleben von dem direkten Kontakt mit der Natur. Darum auch am Morgen früh aufstehen, die Morgenstunde hat wirklich Gold im Mund, die Stunde mehr im Bett bringt es überhaupt nicht, sondern rausgehen und in der Stille, in der Gruppe, durch die Natur wandern, lauschen, beobachten, einfach die Morgenqualität zu erfahren, das ist etwas Grossartiges, das hilft. Und wer es nicht gewohnt ist, natürlich, der macht dann das einfach, weil sie mehr einmal so ist oder wenn ihr meine Flöte gehört, die spielen, sagt, jetzt stehen wir auf, macht es einfach mal mit, wird aber sehr schnell entdecken, dass das eine unglaubliche Potenz ist. Stille miteinander in der Natur. Natur als eine heilende Kraft, Natur als eine Inspiration, Natur auch als eine Konfrontation. Und da, wie wir bei der Grußbotschaft schon gehört haben, das Erleben ist das Zentrale. Ich glaube sehr fest daran, dass unser Wissen, sagen wir jetzt über Umwelt, Umweltschutz und so weiter, das ist sehr wertvoll, das ist wichtig. Aber es greift nicht wirklich. Sondern wir brauchen das Erleben. Wenn ich die Natur direkt erlebe und nicht mehr in der Natur spazieren, sondern wenn ich mit der Natur spaziere, wenn ich in dieser Welt ein Teil davon bin und das merke, dann kann ich auch einen grösseren Raum öffnen und merken, ich lebe in dieser Schöpfung. Ich bin ein Teil von dieser Schöpfung. Und das Wunderbare, das mir entgegenkommt von der Natur, ist ein Teil von dieser Schöpfung, den ich mitbewohne und mitgestalte. Und es wird ja logisch, dass ich an dem wunderbaren Werk von dieser Schöpfung, wo einfach weitergeht und weitergeht, kann mitmachen. Und ein Teil, dass ich dem Sorge habe. Wenn ich Schönheit erfahre, ist fast natürlich, dass ich dem Sorge trage. Wie viele Menschen sind weit ab von der Natur. Sie sind denaturiert, wie manchmal einfach ein Budget Joghurt. Wir müssen wieder nicht naturiert werden, wieder eben in die Natur gehen und mit der Natur anfangen leben. Auch bei den kleinen Sachen. Zum Beispiel in der Stadt, wenn ihr das Tischtuch ausschüttelt vor dem Fenster mit den Brotbrosen, wird es nicht lang gehen und eine Meise oder eine Amsel kommt. Oder? Und wie viele erzählen mir, ja, jeden Morgen ist eine Amsel draus und wenn ich dann das Tuch schwenke, kommt sie und isst die Brösmeli. Das ist eine kleine Beziehung zwischen einer Amsel und einer Person. Und die Beziehung kann über das ganze Jahr gehen. Das ist mit der Natur leben. Und diese Verbindung zur Natur, die finden wir eben auch in der Stille. Und wenn wir innehalten können, ich gebe immer wieder das schöne Beispiel, eben, wenn man an diesen schönen Steinhäufen sitzt, so wie nur Ragen, wenn man da mal eine Stunde einfach hinsitzt und einfach da ist, nichts macht, einfach dort ist, wird man die meisten erleben, dass eine Eidechse kommt und sich anfängt zu interessieren für einen. Und es langt eine Stunde, um Freundschaft zu machen mit uns. Wenn wir wieder können, dann geht es keine 5 Minuten und die Eidechse kommt. Und ist einfach um uns herum. Und man kann sie manchmal sogar auf die Hand nehmen. Das erlebt man, wenn man in der Natur ist. Und dann wieder ergebnisfrei einfach da sein und sich einen Teil davon fühlen. Und so hoffe ich, dass die Begegnung mit Mutter Erde wirklich uns hilft, dieser Erde Sorge zu haben. Und dass sich das dann umsetzt in unsere Praxis, das heisst in unseren Konsum. Art, wie wir eben posten, wie wir konsumieren. Die Art, wie wir die Sachen verbrauchen, wie wir eben Sorge haben der Natur. Wenn das Erleben von einer Stille in der Natur zu dem Handeln führt, dann kann man sagen, der Kreis ist geschlossen. Die Stille soll ja nicht eine Unterhaltung sein. Das ist nicht irgendwie ein Flip oder ein Hype. Nein, es ist eine kreative Kraft, wo mich innen nimmt, wie die Musik uns innen nimmt und verwandelt. Und wir dürfen aus der Stille als Verwandelte ein bisschen mehr vollkommen wieder kommen. Und wie Martin Buber beschreibt aus der chassidischen Botschaft, wer ist der Vollkommene? Er ist nicht ein Erleuchteter oder der Perfekte oder der, der höher oben ist. Überhaupt nicht. Es ist der wahrhafte Helfer. Und wir alle sind doch Helfer, wenn ich jetzt in meiner Pension dann nicht mehr in erster Linie Physiotherapeut und Musiktherapeut bin, dann möchte ich doch einfach ein Helfer sein für Frieden, für Gemeinschaft, für eine gesunde Umwelt, für eine faire Welt. Und wir alle sind so Helfer. Und im kleinsten Bereich, das kleinste, was wir machen, ist schon ein Beitrag an diesem Berg. Die Stille hat einfach die Kraft, uns das aufzuzeigen. Das alltägliche Leben, es ist so klein, wie es eben ist, hat die Kraft, dass wir es vergessen. Dann gehen wir einfach wieder zurück. Und das führt mich jetzt zum letzten Thema. Das ist auch etwas, wo die Stille, die Präsenz und das Brückli machen ins Leben uns helfen können. Es ist, also die letzte Foto, das wäre das Licht. Du kannst mir nur sagen, wegen der Zeit, Roland.
Nicht zu lange, aber es ist wunderbar,
hier zuzuhören. Dann kommen wir jetzt zur Schlussrunde. Ja, genau. Ich bin sehr beeindruckt vom Ausdruck vom Rabbi Nachman von Bratislav. Er war auch ein jüdischer Mystiker. Am Übergang Ende 1780 bis Anfang 1800 etwas. Osteuropa. Und er sagt, wenn ihr das jetzt gerade mal mitmacht, es langt der Hand, wo wir auf die Augen legen, dass wir einen ganzen Berg nicht mehr sehen und der nicht mehr existiert. Es langt die Hand, wo wir auf die Augen legen. Und so ist es mit dem alltäglichen Leben. Unser Leben hat einfach die Wirkung, dass es unsere Hand auf die Augen legt. Und wir sehen nicht mehr alles. Es ist nichts falsch mit dem Leben, dass es so ist. Es ist nichts, das Leben ist nicht krank, dass es so macht. Es ist einfach so. Wir sind beschäftigt. Joseph Campbell, der Mythologe, hat immer gesagt, der Mensch meditiert immer irgendetwas. Es ist nicht so, dass wir nicht meditieren und dann auf der Schemmel sitzen und meditieren. Dass wir auf der Schemmel sitzen und üben zu meditieren, hilft uns bewusst zu werden, über was wir meditieren. Und es hilft uns zu lenken. So sagt er, wir meditieren immer etwas. Und in unserem kleinen Leben sind wir immer am Meditieren. An der Arbeit, an den Problemen, an Krankheiten, am Geld, an der Hierarchie, an mehr oben, mehr unten und so weiter. Wir sind immer mit etwas beschäftigt. Und das macht, dass einfach sich eine Hand auf die Augen legt. Dass wir nicht mehr so weit sehen. Und dann sagt der Rabbi Nachman, darum ist es eben die Übung, die Hand von den Augen wegzunehmen, um wieder das ganze Licht zu sehen, die Fülle, die Schönheit, die Herrlichkeit vom ganzen Leben zu sehen und auch zu sehen, die Probleme, die wir haben, dass das Probleme sind. Das sind so wie Flecken in einem grossen Bild. Ein Problem ist nie das Leben selber. Das Leben verdient es nicht, zu reduziert werden auf ein Problem. Wir haben Probleme. Und es ist natürlich, dass wir im Leben Probleme haben. Es ist nicht natürlich, dass wir so riesige Probleme haben. Aber wir haben Probleme. Aber das Leben, auch wenn das Problem noch so gross ist, ist nicht nur ein Problem. Weil wenn ich nur auf das Problem schaue, wird es mir entschwinden. Und wenn ich Ganzheit sehe, dann kann ich auch das Problem besser verstehen und angehen. So sagt er, es ist die Übung, die Hand von der Augen zu nehmen, um wieder das Ganze zu sehen. Und ihr seht jetzt, warum ich glücklich bin, dass wir auf einem Hügel oben sind, dass wir von oben runter schauen können, ab und zu ins Leben. Dass wir einfach mit einem gewissen Abstand das Ganze sehen können. Das heisst, das Licht, die Fülle, die Herrlichkeit. Darum das letzte Bild, das ich euch daran erinnere, die innere Entscheidung, wohin ich schaue, die liegt bei mir. Im Leiden, im Schmerz, in der Krise, in der tiefen Krise, so sagt uns auch Desmond Tutu, ist ein Friedenspreis-Nobelträger Südafrika. Er sagt, in dieser Krise kommt immer die Entscheidung auf uns zu. Willst du dich demoralisieren, dir Kraft nehmen lassen? Willst du einfach untergehen? Oder Willst du dich auf eine Hoffnung ausrichten? Und diese Entscheidung ist so entscheidend in unserem Leben. Und wenn ich denke zum Beispiel an die Rede des Psychologen von Viktor Frankl, und ich glaube, in der heutigen Zeit hat das eine gute Inspiration, das wieder einmal zu lesen, dann haben wir gute Motive, zu sagen, ja, ich nehme die Entscheidung an und ich fälle die. Und Stille, die kann uns wieder helfen in dem. Sie wird uns nämlich auch zu hören geben, was die innere Stimme sagt. Also ich würde mich ausrichten auf eine Orientierung, die ins Leben hineinführt. Und ich würde meine Kraft mobilisieren, um meinen Teil wirklich zu machen, dazu beizutragen. Und ich möchte auch annehmen, durch das menschlicher zu werden. So wenn wir enden jetzt und vielleicht noch zu Fragen übergehen, mit dem Bild, nennen Sie mit in unser Herz das wunderbare Licht und die Strahlen von der Sonne.